Also Kurzfassung ist eigentlich, dass mein Vater nach Amerika gezogen ist, als ich ein Kleinkind war und dann bin ich zu ihm gezogen mit 13. Und da bin ich dann eigentlich auch geblieben bis kurz nach dem Studium, also bis vor ein paar Jahren. Und jetzt bin ich seit knapp dreieinhalb, ein bisschen mehr Jahren in Berlin wieder, genau.
Warum hast du dich entschieden, anstatt auf Deutsch dann auf Englisch zu rappen? Findest du es einfach cooler oder ein besonderer Grund?
Ehrlich gesagt, also der langweilige Grund ist eher, dass ich einfach auf Englisch angefangen habe mit Freestyle-Shit, so mit 16 und so. Und dann, ich habe das halt auf Englisch gelernt und mit meinen amerikanischen Leuten dann in der Zeit. Und dann bin ich, als ich zurück nach Berlin gekommen bin, da ging es dann irgendwie auch darum, ob ich umstelle. Ich bin da jetzt gar nicht dagegen aufgestellt und ich habe auch ein paar Sachen auf Deutsch, aber momentan weiß ich nicht so richtig, wie ich das vermische, sozusagen. Also es ist halt, das englischsprachige Rap-Projekt hat sozusagen angefangen, als ich 15, 16 war. Und deswegen habe ich dann auch immer das Gefühl gehabt, ich würde da was abbrechen, wenn ich da jetzt irgendwie komplett so rumswitche.
Würdest du denn sagen, dass du auch muttersprachlich Englisch sprichst? Also ist es sozusagen, dass du auch im Englischen denkst? Oder ist es dann doch nochmal eine Umstellung, wenn du auf die Bühne gehst?
Nee, ich spreche besser Englisch als Deutsch, wenn man das glauben kann. Also besonders was meinen Wortschatz und sowas anbelangt, bin ich da irgendwie in Englisch besser aufgestellt, einfach weil ich da die prägenden Jahre sozusagen verbracht habe. Also auf der Schule und sowas war ich hier auch ja nur bis zur 5. Klasse. Und ich bin zwar seit ein paar Jahren wieder da und ich komme auch gut klar. Also es ist jetzt nicht so, dass ich Verständnisprobleme hätte oder sowas. Aber mein Wortschatz ist auf jeden Fall größer auf Englisch und ich habe das Gefühl, flexibler sprechen zu sein. Also es hört ihr jetzt auch, ich sage in jedem zweiten Wort auf Deutsch halt so oder sozusagen oder könnte man sagen oder dies und das. Und das ist natürlich auch alles Platzhalter, weil ich Wortfindungsschwierigkeiten dann habe. Genau.
Weil ich mich auch ein bisschen gefragt habe, wenn man jetzt in Deutschland auf Deutsch rappen würde oder überhaupt singen, Musik machen. Dann ist es ja direkt, versteht es jeder, währenddessen auf Englisch ist ja noch eine gewisse Distanz da, ob das sozusagen auch was Positives für einen ist.
Voll, und also das ist auch, glaube ich, eine Frage, die Leute so in Deutschland immer so total hart beschäftigt. Aber ich muss auch sagen, dass ich natürlich auch außerhalb von Deutschland spiele. Und da ist dann die Frage natürlich umgekehrt. Also, es ist dann halt hier, habe ich dann wie heute zum Beispiel mit Neon Schwarz, wenn ich mit Deutschrappern auftrete und dann auch manchmal meine Bühnenansage auch ein bisschen auf Deutsch mache, weil ich das Gefühl habe, da sind neue Leute am Start und warum kommuniziere ich nicht mit denen genauso, wie sie auch untereinander reden, so. Aber umgekehrt, es ist dann halt so, wenn wir jetzt in Frankreich sind oder sowas, in Polen, keine Ahnung, irgendwie im europäischen Ausland, wie man so sagt, da ist es dann natürlich voll der Vorteil, irgendwie Englisch zu rappen, weil die meisten Leute damit halt mehr Kontakt haben, mehr Musik auf Englisch hören und das nochmal eine andere Tragfähigkeit hat. Also deswegen würde ich sagen, ich versuche es nicht irgendwie so als so ein Handicap zu sehen, beziehungsweise kommt früher oder später auch Kram von mir auf Deutsch raus. Ich muss da, glaube ich, einfach noch ein bisschen den Wortschatz aufbauen und dann kann ich damit auch an den Start gehen. Ja.
Du hast vorhin gesagt, du bist Rapper und Produzent. Machst du deine Beats selber? Du hast jetzt vorhin, wenn ich das richtig gesehen habe, mit Ableton am Laptop die Beats einfach so abgestellt. Hast du die alle selber produziert?
Nee, nicht alle, also teils, teils. Ich spiele auch noch viele Sachen live aus meinem Album Image Control. Also Image Control hieß die Crew, das habe ich vor ein paar Jahren gemacht und das haben wir im Kollektiv produziert, da war ich aber auch mit dran beteiligt. Django 36 hat zwei von meinen Singles produziert. Das ist so sehr so souliger, Boom-Bap-mäßiger Produzent in Berlin. Und dann mache ich halt mittlerweile extrem viel Kram selber. Und wer es noch nicht gepeilt hat, mein neues Mixtape ist letzte Woche rausgekommen. Dusk 2 heißt es. Das ist zum Beispiel auch komplett von mir selber produziert. Das ist so ziemlich düsterer Kram, ein bisschen so angelehnt an so geile 90er-Jahre-Filmmusik irgendwie. Spannungsaufgeladen sozusagen, ja. Genau, also ich produziere auch selber, ich produziere auch für andere Leute. Aber ich habe auch Bock, ich kollaboriere auch gerne mit anderen Leuten irgendwie zusammen, genau. Und jetzt heute hast du mich halt mit Ableton gesehen, sonst bin ich auch oft mit DJ Boogie Dan unterwegs als Live-Konstellation. Aber ich versuche mich ein bisschen flexibel zu machen und gerade macht es auch ein bisschen Bock, einfach so komplett auf Solo mit meinen eigenen Beats und meinem eigenen MacBook auf die Bühne zu steppen, genau.
Mit wem würdest du gerne mal ein Feature machen oder für wen würdest du gerne mal ein Beat produzieren?
Krass, gute Frage. Also ich kann jetzt so ein paar vielleicht Leute nennen, die ich in Deutschland zum Beispiel gerade fresh finde, weil das euch auch interessiert hat. Ich finde zum Beispiel Yoni gerade ganz krass. Es ist jetzt vielleicht nicht klassisch Hip-Hop, aber diesen Auto-Tune irgendwie so arabisch, irgendwie maghrebinischer Slang und französisch irgendwie gemischt irgendwie so. Das finde ich richtig, richtig krass. Das ist eine gute Frage, für wen ich jetzt irgendwie gerne. Am liebsten würde ich, glaube ich, gerne für Female Vocalist gerade produzieren, weil das eine Sache ist, die ich noch nie gemacht habe. Aber ja, keine Ahnung, die Liste wäre, glaube ich, zu lang, wenn ich jetzt wirklich mich hinsetzen müsste und sagen würde, aber so, ne, Shoutout an alle, ihr könnt mich anhören, ich schicke euch gerne ein paar Beats, so. Wenn eure Raps fresh sind, so, dann habe ich da auf jeden Fall Bock drauf.
Wie kam eigentlich der Kontakt zu Audiolead? Weil ich mich ein bisschen gefragt habe, also klar, es ist mittlerweile das Label breiter aufgestellt, aber die Musik, die du machst, finde ich, fällt dann doch nochmal raus zu dem, was die anderen Label-Acts so machen.
Voll, das ist auf jeden Fall eine Sache, der Kontakt war eher so ein bisschen so über so persönliche Ecken, beziehungsweise über Trouble Orchestra, für die haben wir ein paar Opening-Shows gemacht, als es die noch gab. Und so sind wir mit dem Label in Kontakt gekommen und die haben Image Control, also die alte Crew, schon ganz gut supportet. Wir haben eine 7-Inch mit denen gemacht mal und dann habe ich so, letztes Jahr war ich so ein bisschen am Rudern eher so und wollte halt diese Disco-Control-Sache jetzt aufbauen, weil das ja eigentlich als Projekt sozusagen erst seit einem knappen Jahr besteht. Und da war Audiolead halt direkt am Start und haben gesagt, wir popeln da mit dir zusammen rum. Also es ist, glaube ich, lustig auch gerade, weil genau wie du sagst, ist sozusagen auch eine andere Szene. Ich musste mir Egotronic und so eine Sachen erstmal erklären lassen, als ich zurück nach Deutschland gekommen bin. Also einfach, weil ich nicht mit der Antifa-Szene zum Beispiel und auch so 8-Bit-Kram und sowas halt viel weniger zu tun hatte, als halt mit eher so Gangster-Rap und sowas in den Staaten halt. Und deswegen, glaube ich, ist es halt auch lustig, was sich da so ergibt, teilweise aus der Zusammenarbeit, weil die natürlich auch aus einer ganz anderen Ecke kommen, aber ich dann auch. Aber ich denke, was uns halt verbindet, ist auf jeden Fall eine politische Attitüde und auch ein Gedanke, was so Solidaritätsgedanken so in der Musik, also dass wir uns halt nicht die ganze Zeit versuchen, gegenseitig zu rasieren, sondern irgendwie es halt darum geht, irgendwie alle ein bisschen nach, dass alle ein bisschen nach oben kommen.
Du kommst oder ne, hast lange in den USA gelebt und hast vielleicht einen besseren Einblick so in die Politik auch in den USA als Leute, die jetzt das hier nur über irgendwie die Medien wahrnehmen. Ich hatte jetzt mit der ganzen Trump-Geschichte den Eindruck, dass sich hier die Leute es überhaupt nicht erklären können, wie es so weit kommen kann. Ob du da vielleicht einen anderen Einblick hast.
Ich wurde von der Wahl irgendwie auch total überrascht. Ich habe nicht damit gerechnet. Ich dachte, es wird ein knappes Ding für Hillary. Wovon ich jetzt auch nicht so mega begeistert war, aber ich denke, wir hatten alle so eine ähnliche Attitüde von immerhin nicht der. Und dann ist es halt doch so gekommen. Also ich kann schon, also ich muss schon mal zugeben, dass ich das irgendwie nicht irgendwie prognostiziert habe auf irgendeine Art. Ich glaube, was sich jetzt immer mehr für mich herausstellt und auch im Gespräch mit meinen Leuten drüben, ist, dass halt Amerika noch ärmer und weiter aufgespalten ist irgendwie als ohnehin das Klischee sowieso schon ist. Also allein durch diese geografische Verstreutheit ist es halt unmöglich, in Amerika wirklich ein gutes Gefühl dafür zu kriegen, was die Leute am anderen Ende des Landes irgendwie gerade so treiben oder auch was sie für Existenzen leben. Und also das kann ich sagen, ich bin in Texas aufgewachsen, das ist natürlich irgendwie eine Sache für sich. Meine Schwester wohnt in Kalifornien, irgendwie in L.A. und in New York habe ich viele Leute und das sind natürlich auch irgendwie große Ballungsräume, irgendwie Großstädte. Da ist halt ein ganz anderer Flavor als irgendwie in den Regionen, die halt Trump gewählt haben und da war mein Kontakt halt auch nicht so groß. Ich bin halt eher in einer relativ durchmischten, irgendwie so Latino geprägten Gegend aufgewachsen und da sind so eine politischen Ideen halt auch nicht so weit gekommen. Was man dann sagen kann, ist auf jeden Fall, dass in Deutschland wie in Amerika greift der Rassismus einfach extrem tief, besonders der institutionalisierte Rassismus. Und jetzt irgendwie, wo es da leichte Regungen gibt, irgendwie vielleicht in Richtung der Verbesserung, fühlen sich halt viele Leute auf die Füße getreten. Also das kann man hier sagen und drüben. Also viele Menschen irgendwie, die es eigentlich vergleichsweise gar nicht so schlecht haben, die jetzt halt irgendwie anfangen rumzurotzen, weil sie anfangen, politische Macht und Privilegien halt mit Leuten zu teilen, denen sie halt für hunderte Jahre irgendwie halt nicht irgendwie zugeteilt wurde. Also das ist, glaube ich, ich denke, alle lernen da, glaube ich, also ist mein Gefühl. Ich habe wirklich nie so gut wie niemanden gekannt, der gesagt hat, okay, ich denke, es wird Trump. Und ich glaube, wir müssen da einfach überall so gerade unsere Lektionen rausziehen und irgendwie auch aktiv sein irgendwie und uns dagegen wehren, weil es ist ganz klar, dass die andere Seite, wenn man das jetzt mal so darstellen soll, irgendwie auf jeden Fall, die sind dran.
Und umgekehrt vielleicht, was kannst du als jemand, der den Blick auf Deutschland ja eher so von außen hatte, also gibt es überhaupt Dinge, die jetzt vielleicht die deutsche Gesellschaft von der amerikanischen lernen könnte?
Also ich finde, was ich in Deutschland extrem fand, und besonders in der Übergangszeit, in der ich hier zurückgezogen bin, dass es halt eine krasse Aufteilung durch Schichten und auch Bildungsgrad gibt. Also das heißt, es ist allein dieses ganze Gymnasialsystem und sowas, was halt irgendwie nochmal so eine zweite Klasse von irgendwie Kids macht, die halt im Verhältnis irgendwie total gehatchet werden und dann irgendwie diese Sonder- und irgendwie Real- und Hauptschulen, wo die Kids dann den Kids dann vorhin gesagt hat, ihr seid halt für ein anderes, niederes Leben sozusagen bestimmt. Das ist halt total krass und da habe ich das Gefühl, dass die Wahrnehmung in Deutschland dafür nicht so wirklich da ist. Also dass Leute halt sich das, glaube ich, hier ein bisschen, keine Ahnung, so durchmischter oder multikulti-mäßiger vorstellen, als es dann im Endeffekt ist, weil es einfach so ist, dass viele Räume, in die man reingeht, die sind sozusagen, haben entweder alle blonde Haare oder alle schwarze Haare, aber diese Durchmischungen sind im Endeffekt dann auch gar nicht so, finde ich, gar nicht irgendwie so doll vertreten. Und es geht jetzt nicht darum, irgendwie das gleichzusetzen sozusagen, was irgendwie Rassismus gegen Afroamerikaner etc. anbelangt. Aber ich finde schon, besonders jetzt in diesem ganzen Post-Trump-Ding irgendwie sozusagen immer diesen Blick nach Amerika und was veranstalten die schon wieder und die sind ja so irre und primitiv und zurückgeblieben. Das finde ich irgendwie nicht so eine gute Einstellung irgendwie, wenn man akut betrachtet, was hier auch stattfindet und was Leute hier halt irgendwie, dass Leute, zum Beispiel, wenn du in Amerika geboren bist, dann bist du Amerikaner, das ist halt vollkommen egal, wie deine Eltern dahergekommen sind oder was weiß ich. In Berlin kenne ich Leute, die sind in zweiter Generation in Deutschland und haben immer noch keine Papiere, weil die sozusagen, also das ist dann zum Beispiel eine Sache, wo ich Deutschland halt echt auch nochmal also einen Zacken schärfer dann irgendwie finde. Aber nee, sonst keine Ahnung, wir haben hier alle unsere Probleme. Ne? Also es geht jetzt nicht darum, irgendwie das jetzt nochmal in die andere Richtung so krass zu schießen, aber
ich habe zum Abschluss noch eine musikalische Frage auf den Hip-Hop bezogen. Bist du mehr so Fan von dem modernen Hip-Hop, der gerade so stattfindet, oder magst du es lieber ein bisschen oldschool?
Beides, aber ich habe schon Bock auf die Zukunft und das, was gerade passiert. Also mich nerven auf jeden Fall so Hardcore-Puristen, irgendwie, die sagen, da, 92 klang das alles anders. Die Leute, die 1992 oder 95 oder 98 krassen Shit gemacht haben, die haben auch Regeln gebrochen und sich gegen Konventionen gestemmt. Und ich finde eigentlich, was gerade im Hip-Hop passiert, ist halt so geil. Es ist irgendwie, es kommt halt so viel Kram aus so vielen verschiedenen Richtungen irgendwie. Es sind mehr Frauen am Start, es sind mehr Leute mit einem queeren Hintergrund am Start. Es ist internationalisiert und die Leute scheißen auch ein bisschen darauf, auf diese Genre-Bezeichnung, ist es jetzt der richtige, ist der Vorbeat oder nicht. Und irgendwie, ich glaube, die Attitüde nehme ich auch. Aber natürlich, ich höre die Sachen voll gerne. Es geht mir jetzt, ich finde, man sollte sich da nicht so festmachen irgendwie, sondern irgendwie sich eher dafür begeistern, dass es gerade so viel guten Hip-Hop gibt, dass er gerade die Charts komplett überrannt hat. Und natürlich ist viel Schrott dabei, das ist immer so. Aber ich finde, der Bodensatz von Qualität ist auf jeden Fall da.
Als Rapper hat man ja meistens einen Favorite MC. Würdest du sagen, du hast da auch wen?
Nee, das kann ich nicht so sagen. Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass zum Beispiel Mos Def und Big L, also diese New York, diese New York-Legenden, die habe ich halt tot gepumpt und ich glaube, dass die viel von meinem Flow-Style beeinflusst haben. Und dann andererseits halt diese Texas-Rap-Styles, die so ein bisschen gedehnter irgendwie sind, also das ganze Swisher House Label zum Beispiel, Trey und Zero, das sind und Power War, das sind wahrscheinlich dann nochmal die drei im Süden, die mich irgendwie krass beeinflusst haben. Aber ich finde zum Beispiel als rundum Artist finde ich zum Beispiel Missy Elliott wahrscheinlich mit am krassesten, weil die Tracks einfach so ein Gesamtkunstwerk sind. Also ich glaube, man muss es kategorisch abfragen, wer ist der krasseste Double Timer und wer hat dies und wer hat das. Ich glaube, da gibt es einfach zu viele. Ja.
Eine letzte Frage. Kendrick oder Kanye?
Ich will es nicht nebeneinander stellen, weil Kanyes Karriere einfach schon so viel weiterläuft. Also Kendrick hatte noch nicht, wenn die beiden jetzt gleichaltrig wären sozusagen, dann könnte man dann eine Competition draus machen. Aber es ist, wie gesagt, da ist ja auch schon wieder eine halbe Generation vergangen, so zwischen diesen zwei Artists. Ich bin gespannt auf das, was von Kendrick kommt. Ich finde Kanye unheimlich krass, aber natürlich auch mit Ausnahmen. Also ich glaube, die beiden müssen sich irgendwie nicht streiten.